Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio. Das Radio mit den absolut interessantesten Gästen, die man überhaupt haben kann. Und in der Schweiz reden wir Deutsch. Oder besser gesagt Schweizerdeutsch. Wir reden Französisch oder so ähnlich, so, dass es die Franzosen auch verstehen. Wir reden im Tessin Italienisch. Vielleicht ist auch das ein bisschen ein Dialekt, so dass man längsamer muss reden, damit die Italiener das auch verstehen. Und jetzt gibt es einen ganz interessanten Kanton. Es gibt nämlich den Kanton Graubünden. Und der Kanton Graubünden, dort redet, glaube ich, die Mehrheit Schweizerdeutsch miteinander. Nachher gibt es das Rätoromanisch, das ja mittlerweile auch ein offizieller Landessprache ist. Und man redet Italienisch. Und das Italienische im Graubünden, das ist so ein bisschen verschämt im Ecken, im Südecken von der Schweiz. Und so einen Mann darf ich heute begrüßen. Er stammt aus dem Buschlav. Und er wird uns sicher ein bisschen etwas über das Buschlav erzählen. Er ist 1968 geboren und er heisst Zala. Zala, vielleicht kommt das von Zala, also von Zahlen, ein Bier zahlen oder so. Er wird uns vielleicht sagen, woher das kommt. Er heisst Sascha zum Vornamen und er ist aber nicht mehr daheim, wenn wir sagen, im Buschlav. Er wohnt jetzt nämlich hier mehr in der Zentrale von der Schweiz. Er ist Professor an der Universität Bern. Er ist Historiker und er macht etwas ganz Interessantes. Er untersucht nicht nur Diplomatie, sondern er untersucht auch das, was dokumentiert ist worden in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Was ist eigentlich gesagt worden und wie kann man das verstehen? Das klingt jetzt alles ein bisschen trocken, aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie den Professor Sascha Zala werden hören, dann kommt das mit einem grossen Prisenhumor führen. Herzlich willkommen, Sascha Zala.
Buongiorno a tutti quanti.
Ich habe das befürchtet, dass das Italienisch daherkommt. Und ich habe Sascha die gebeten, einfach nicht zu viel Italienisch, weil sie verstehen es einfach nicht. Ist das eigentlich eine Katastrophe, wenn ein Schweizer kein Italienisch versteht?
Ja, gute Frage. Ja, eigentlich schon. Und die meisten Bundesräte vermutlich müssen ziemlich schnell so einen italienischen Crashkurs machen, um mindestens können die erste Augustansprache entsprechend national durchbringen.
Du bist italienisch aufgewachsen? Also das ist deine Muttersprache?
100%. Ich bin bis 16 in Boschiavo in die Schule gegangen. Das ist ein Samstag am 11 Uhr am Morgen, hatte ich die letzte Stunde auf Italienisch. Und am Montag, am Viertel vor 8 Uhr, hatte ich meine erste Stunde auf Deutsch. Und das ist absolut traumatisch.
Das heisst, als du schon älter bist, also als du nachher hast müssen, dort mit dem Zügel rauffahren, nach Zuoz. Du bist nämlich im Lyceum Alpinum Zuoz gewesen. Und das ist gegangen, um deine Matur zu machen dort. Ist das ein kleiner Kulturschock gewesen? Vom behüteten Brusio Boschiavo auf das Zuoz, das ja nahe bei St. Moritz ist und wo das Geld ja nur so gespritzt hat?
Ja, das kann man sicher so sagen. Ich hatte ein kleines Glück, dass meine Großmutter in St. Moritz gelebt hat. Also ich bin ein behütet daheim geblieben, quasi mit der Großmutter. Aber eben in Zuoz, also wenn man kommt als Bündner aus den Talschaften, dann das Erste, was man kriegt, ist der DSK, Deutscher Sonderkurs. Und das ist ja nach wie vor, also ist ziemlich lang her, aber relativ traumatisch.
Du hast ja auch einen Bündner Dialekt, also wenn du Schweizerdeutsch redest. Redet man überhaupt im Buschlav Schweizerdeutsch oder ist das eigentlich nicht existent?
Es hat zwei Wahrheiten. Die erste Wahrheit ist, eigentlich reden wir null Schweizerdeutsch. Das ist absolut normal. Also das Buschlav ist 100% italienischsprachig. Also sogar mit höheren Anteilen an Italianità als Tessin. Und die andere Wahrheit ist, dass man, egal welche Ausbildung man macht, muss man sie außerhalb von Boschiavo machen. Das heißt, auch wenn man eine Schreinerlehre macht, muss man dann im Engadin Deutsch lernen. Das heißt, erwachsene Leute reden immer ein bisschen Schweizerdeutsch, weil sie haben mir ihre Ausbildung gemacht.
Wenn ich als Tourist nach Poschiavo gehe oder Brusio, wie kann ich reden? Kann ich Schweizerdeutsch reden oder muss ich Hochdeutsch reden? Oder muss ich ein bisschen meine Brocken Französisch führen? Oder wie funktioniert das?
Nein, also es ist immer so, dass im Tourismusbereich sind die Leute dann sehr flexibel. Also da ist kein Problem. Also das kann man gehen. Aber was ich sagen ist, unsere einzige und richtige Muttersprache ist Italienisch. Also im Poschiavo selber redet man noch viel Dialekt. Im Brusio, das ist die südliche Gemeinde, wo ich geboren bin, redet man auch Dialekt, aber viel weniger. Das ist auch vielleicht das Verhältnis zur Grenze. Wir haben generell ein klein anderes Verhältnis zum Dialekt. Wir würden zum Beispiel nie so eine Sendung auf Puschlafer Dialekt machen.
Das versteht ja niemand.
Ja, nein, nicht nur wegen dem, weil versteht auch, ich habe Militärdienst gemacht auf dem Gotthard mit den Siner. Wir verstehen das gut, das sind sogenannte nordlombardische Dialekte, also das ist kein Problem. Es ist einfach, wir haben ein unkrämpftes Verhältnis zur Hochsprache. Also selbst wenn ich Freunde treffe, könnte es normal sein, dass wir Hochsprache reden.
Euches Gebiet, wo du daheim bist, Schweiz. Also im eigentlichen Sinn Schweiz. Weil ihr seid ja so weit am Rand draussen und ihr müsst so lange Zügel fahren, bis ihr in einer zivilisierten Gegend seid, dass ihr vielleicht mehr nach Rom schaut als nach Bern.
Ja, das ist eben das Problem. Das ist die Wahrnehmung von der Peripherie. Wenn man andere Kriterien nimmt, wie zum Beispiel, was ist eine europäische Metropole, dann sind wir viel näher am Mailand, als man von Bern aus ist. Es ist eine lustige Sache, dass es hat andere Kantone, wie zum Beispiel Genf oder das Wallis, die noch später zur Eidgenossenschaft gestossen sind. Bei denen fragt man nie, ob sie echte Schweizer sind. Es ist bei uns immer so, die Situation vermutlich, weil es neben den peripheren Lagen und die Sprachfrage kommt.
Aber ihr seid wahrscheinlich mehr Schweizer als viele andere. Weil ihr das jeden Tag müsst ein bisschen verteidigen müsst, weil ihr seid so nahe an der Grenze dran. Und du hast mir mal erzählt, dass deine Familie, ein Teil der Familie ist an der Grenze, also in Italien, und ein Teil der Familie ist in der Schweiz. Wie funktioniert das, wenn ihr zusammen ein Geburtstagsessen habt? Sind die einen Italiener und die anderen Schweizer oder ist man einfach gemeinsam Familie Zala?
Ja, also es sind meine Cousins. Eine Schwester von meinem Vater hat einen Italiener geheiratet und meine Cousins sind 2 Kilometer auf der anderen Seite aufgewachsen. Und was für mich immer spannend war, ist eben das, dass wir gleiche Sprache reden, im gleichen geografischen Raum leben, aber wir komplett andere Einstellungen haben zum Leben und auch zum Verständnis, was der Staat ist. Wir haben als Schweizer eine viel positivere Meinung, was der Staat ist, was man mit dem Staat macht. Also wenn ich zum Beispiel dann in Bern studiert habe und mit meinen Kollegen hier, die Deutschschweizer sind, habe ich eine viel ähnlichere Meinung über ganz viele Einstellungen über das tägliche Leben als mit meinen Cousins auf der anderen Seite. Das ist eine spannende Beobachtung.
Also ist Bern doch näher beim Herz bei euch in Puschlav als Rom?
Oh, sicherlich nicht zuletzt, weil wir haben eine Reformation durchgemacht. Also das Puschlav ist mehrheitlich katholisch. Aber Graubünden ist einer der ersten Orte in Europa, wo die, also eigentlich weltweit, wenn man es so formuliert, wo die religiöse Toleranz hat, ist ermöglicht worden. Und deswegen sage ich immer, wir sind zwar italienischsprachig, aber wir sind natürlich sehr stark auch beeinflusst von der deutschen Kultur. Also die Reformation hat eine wichtige Funktion gehabt. In vielerlei Hinsicht.
Du bist Historiker geworden, du bist Professor an der Uni Bern. Und wann hat das stattgefunden, dass du die Affinität zur Historie gefunden hast? Hat das vielleicht auch etwas mit einem Randgebiet zu tun, dass man sagt, ich will eigentlich wissen, wie ist das zustande gekommen, warum geht die Grenze da fast durch mein Haus durch, zwischen Italien und der Schweiz? Wo hat die Affinität zur Historie bei dir gestartet?
Ich hoffe, wir streiten jetzt nicht. Eigentlich habe ich wie du Zehmertouren gemacht und ich war schon praktisch angemeldet an der ETH. Ich wollte Informatik studieren. Und dann bin ich ein junger Mann mit 20 und dann habe ich einfach gemerkt, hey, ich habe keine Ahnung von nichts. Ich habe keine Sprache praktisch, gar kein Französisch, ich habe null Ahnung von dem. Und ich dachte, hey, wenn ich jetzt an der ETH gehe, dann ist es fertig mit sich bilden. Und er sagt, okay, ich muss jetzt einen Schritt zurück machen und mich zuerst fertig ausbilden. Und ich habe einmal gesagt, ich muss lachen. Ich habe mich gefühlt wie ein Universalungelehrter. Also nach der Matura weiß man eigentlich viel auf alle Gebiete, aber hat man keine Ahnung. Und deswegen habe ich dann beschlossen, ich muss quasi zuerst ein bisschen mehr die Welt verstehen. Da bin ich auf Bern gekommen und da dann eben Staatsrecht, Politikwissenschaft und Geschichte studiert.
Verstehst du die Welt denn heute?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen vermessen. Aber ich würde es so formulieren. Ich verstehe ein bisschen das Mechano, wie das funktioniert, also die Mechanik. Also ich würde sagen, durch die Tatsache, dass meine Forschungsgruppe Millionen im wahrsten Sinne vom Wort von Dokumenten durcharbeitet, dass wir klare Vorstellungen haben, wie so die Mechanik von der Entscheidungsfindung in der Schweiz funktioniert vor allem. Und es hat einfach Dinge, die im Rahmen des Möglichen liegen und Dinge, die außerhalb des Denkbaren sind. Und deswegen ab und zu, wenn so journalistische Skandälchen aufkommen, tun mich häufig fragen, hey, das kann gar nicht gehen, die Story so. Das funktioniert nicht so im Bundesbären. Im Bundesbären funktioniert alles mit Anträgen und Mitberichten und dann wird noch sehr, sehr viel konsultiert und so kommt es dann raus. Also von dem her, ich würde sagen, wir sind wie Mechaniker, die in ein Auto hineinschauen können und auch wenn wir das Modell nicht kennen, haben wir eine präzise Vorstellung, wieso das Ding überhaupt sich bewegt und wie das funktioniert.
Sascha, du bist am Lyceum Alpinum Zuoz gsi. Das ist früher auf jeden Fall das Lyceum der Reichen und Superreichen, vor allem von den Deutschen gsi. Du schnell ein bisschen zitieren, welche Familie das dort gross geworden sind. Familie Balsen, Familie Leitz, Oetker, Opel, Thyssen, Sachs, Siemens und so weiter und so fort. Jetzt kommt hier der kleine Sascha Zala aus dem Buschlaf und muss sich mit denen auseinandersetzen. Wie ist das gegangen?
Ja, ich habe schon einiges gesagt, das ist traumatisch wegen der Sprache. Und dann ist es natürlich auch ein Clash of Civilization oder von der Kultur. Auf der anderen Seite ist damals der Business Model vom Lyzeum, dass die Autochtone, ich formuliere es einmal so, aus den grenzenden Talschaften von Engadin quasi auch das intellektuelle Niveau angereicht haben. Ich bin jetzt in einer diplomatischen Formulierung. Durch die Tatsache, dass ich eine C-Matura gemacht habe, war der Anteil der Internen sehr klein. Das heisst, wir waren ein bisschen unter uns.
Also hast du noch Bezug gehabt? Oder hast du heute noch Bezug zu einem von diesen berühmten Familien?
Nein, eigentlich nicht.
Gibt doch die Old Boys Tag. Gibt es die noch?
Ja, es gibt.
Wo man hergeht und man trifft sich. Und,
für uns ist das Lyzeum viel weniger prägend, weil wir ja nicht drin geklebt haben. Im Gegensatz zu den Internen, die Tag und Nacht im Lyzeum sind. Die Externen sind ja am Abend heimgegangen. Das heisst, das war eine Normalität. Und tatsächlich, das erste Jahr, wo ich war, bin, hat es ein bisschen teureres Schulgeld gehabt. Aber dann hat es eine Volksabstimmung in Graubünden, die die Mittelschule gleichgesetzt hat. Weil Graubünden ist so gross, dass von Poschiavo sind es mehr als 4 Stunden mit dem Zug. Das heisst, das ist ja unzumutbar. Deswegen haben dann viele in einer privaten Mittelschule Matura gemacht.
Du bist 1985 unter anderem immer noch, oder dann bist du dort gewesen, in diesem Lyceum Alpinum und dann ist etwas passiert, nämlich der Enkel vom berühmten Axel Springer ist entführt worden. Also in der Nacht- und Nebelaktion ist er gepackt worden und ist aus dem Lyceum rausgeschleppt worden. Machst du dich an die Situation erinnern, wo morgen früh sind ihr alle zusammengerummelt worden, im Esssaal, oder wie hat das funktioniert?
Ja, ich kann mich gut erinnern, die Lehrer, also die Klassenlehrer, haben uns genommen und hatten eine Stunde gehabt, wo sie uns die Situation geschildert hat. Am Ende des Tages ist es ja nicht so eine dramatische Geschichte, weil es ist eigentlich eine Racheaktion von ehemaligen Lyzeanern, die das sogar im Ritz in Paris geplant haben. Das ist eine kleine absurde Story. Was für mich sehr spannend war die Rolle der Medien. Die haben natürlich vor dem Lyzeum Alpinum in Suez auf uns gewartet, auf uns Schülerinnen und Schüler. Und ja, dort habe ich auch gemerkt, ein bisschen, wie es, ja, tendenziös ist das falsche Wort, aber wie das konstruiert wird. Selbst die Bilder, die dann in den Medien sind kursiert, sind so gemacht worden, dass eine gewisse Dramaturgie oder Dramatizität hat, wie vorgespielt, wo für uns dann nicht so schlimm ist.
Also sie haben Führer, aber die haben es durchgezogen, also auch wenn das vielleicht mal ehemalige Schüler gewesen sind, die haben zuerst riesengroße Millionenforderungen gestellt, dann sind es glaube ich noch 300'000 gesetzt letztens, dann noch 100'000 und irgendwann haben sie ihn freigelassen. Aber trotzdem hat er nachher gesagt, das ist für mich immer ein Problem, mein ganzes Leben ein Problem gewesen, weil er hat ja nicht gewusst, wer sie... Man hat sogar noch vermutet, eine Zeit lang, dass er könnte selber mit von der Partei sein könnte, oder dass er irgendwo die Familie eins auswischen oder so. Das hat dann überhaupt nicht gestimmt. Also er hat keine Ahnung gehabt, wer ihn entführt hat. Und das ist natürlich schon tragisch. Es gibt ja auch die anderen Entführungen, der Oetker, wenn wir uns erinnern, oder? Wo ganz tragisch rausgekommen ist. Ja. Wo sie ihn auch noch mit Stromschlägen und so weiter behandelt haben und lang inhaftiert haben. Also man hat ja nicht gewusst, wie kommt das raus. Ist dann die Schule plötzlich wieder einfach normal weitergegangen? Man wusste, er ist jetzt halt entführt und wir gehen jetzt wieder ins Zimmer und lehren. Oder ist das nachhaltig gewesen?
Nein, jetzt in meiner Erinnerung ist jetzt als Schüler dann irgendwie sehr schnell auf Alltag wieder gemacht worden. Was interessant ist, was du sagst, ist der Unterschied zwischen subjektiver und objektiver Wahrnehmung auch von Gefahren. Das erinnert mich auch immer wieder auch an der Situation im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz. Also die Wahrnehmung, dass man eingekesselt ist, man weiß nicht, wie es rauskommt. Und das ist dann, glaube ich, auch eine wichtige Eigenschaft für Historikerinnen und Historiker, dass sie müssen sich probieren, die Person auch ich fühlen und verstehen, was kann sie aus ihrer Perspektive sehen. Und jetzt für den Axel Springer ist natürlich klar, das ist eine ganz dramatische Situation gewesen. Sie haben, glaube ich, noch auf dem Julierpass simuliert, einen fiktiven Grenzübergang, so dass er ist schon im Auto eingesperrt gewesen und hat nichts gesehen, damit er quasi auch falsch informiert ist und so. Aber eben, für uns ist die Schule dann relativ schnell auf Normalität wieder umfunktioniert.
Gehen wir eigentlich zum Hauptthema Geschichte. Kann man aus der Geschichte lernen? Das wäre ja eigentlich etwas Wunderschönes. Wir sind wieder in einer aktuellen, ganz heissen Diskussion. Wir wollen uns neu gegenüber der EU positionieren. Wollen wir etwas mehr oder etwas weniger? Oder wollen wir ein europäisches Gericht anerkennen? Oder wollen wir das eigentlich lieber nicht? Sind wir in der Neutralität verletzt? Ist unser Bundesgericht irgendwie handicapiert nachher? Also gravierende Fragen, die sich plötzlich stellen und die niemand so recht weiss, wie sollen wir das wirklich machen? Oder wollen wir das rein finanziell anschauen? Grosser Markt, also machen wir doch mal, oder schauen wir es eher ein bisschen politisch an und sagen, ja, die haben ja nur ein Durcheinander dort in Deutschland, in Frankreich, in Italien, überall, und dann kommen die Ungarn und sagen der EU noch, wie es muss funktionieren, und das weiss auch niemand so ganz genau richtig. Also, was ist eigentlich korrekt? Und jetzt deine Position, Sascha Zala, Wie ist die? Sagst du, schaut, nein, bleibt doch gelassen. Ich kann euch jetzt aus den letzten paar hundert Jahren Geschichte erklären, weshalb.
Lehren aus der Geschichte, das ist, glaube ich, auch traumatisch, weil ich glaube, gefühlt jeder Historiker kriegt die Frage die ganze Zeit. Und ich glaube, dass niemand, der Geschichte studiert hat, im Entferntesten auch nur würde annehmen, dass das möglich ist. Und das zwar Genau aus einer disziplinären Sicht, nämlich für uns ist die Vergangenheit immer einmalig, einzeln, ein Einzelfall sozusagen. Es hat dann schon Strukturen und das ist sehr prägend. Aber der Anspruch zum Beispiel von der Politikwissenschaft, dass man probiert quasi die Vergangenheit in eine Matrix und dann auch die Korrelation und dann eine signifikante Korrelation und dann kann man die Zukunft voraussehen. Das ist etwas, wo gegen den Strich geht von jedem, der Glaube Geschichte studiert. Aber es hat etwas, was der große Historiker der Renaissance, Burckhardt, dann auch quasi einmal gesagt hat und gesagt, Lehren aus der Geschichte, und seine Antwort war, nicht schlauer für das nächste Mal, sondern weise für immer. Und diese Aussage ist, glaube ich, die Quintessenz, oder? Und vorher habe ich geredet von dem Mechano. Wir verstehen Dynamiken und die wiederholen sich. Also die Entscheidungsprozesse zum Beispiel im Bundesrat, muss man natürlich dann schauen, wie sich das im Laufe der Zeit verändert. Aber wie ein Entscheid des Bundesrates funktioniert, das kann man ja wissen. Also es hat einmal eine Idee und dann gibt es einen Antrag, dann gibt es einen Mitbericht und dann gibt es eine Bereinigung und dann gibt es einen Entscheid. Und die Kenntnis von solchen Prozessen hilft es schon, Dinge zu verstehen. Und wenn ich jetzt konkret auf die europäische Integration, und ich sage immer, weil ich werde ja von Journalisten ja belagert, und wenn sie mir eine Frage stellen, die zu politisch oder zu tagesaktuell ist, dann fahre ich alle lachen und sage, ja, das ist eine gute Frage, telefonieren Sie mir in 30 Jahren, wenn ich die Akten dazu habe. Und das andere, was ich sage, ist, ich will heute nichts sagen zur heutigen Politik. Weil in 30 Jahren will ich Recht haben. Also ich probiere einfach zu sagen, wir wissen ja viel und es ist ja klar, dass wir auch eine klare Position haben, aber es ist, ich finde, Historiker und Historiker machen nicht Politikberatung. Sie probieren einfach ein bisschen die Welt zu verstehen. Und zum Beispiel die Rolle, oder wie die Schweiz hat mit dem GATT ist Umgang. Das ist vermutlich eines Tages ein Lehrstück, wie wir mit der europäischen Integration sind Umgang. Zuerst ist man sehr mit Argwohn, hat man das angeschaut, hat, das brauchen wir gar nicht. Dann hat man gesagt, ja gut, vielleicht sind wir nicht nur ein Volk von Bauern, vielleicht haben wir dann doch ein bisschen Industrie, oder dann hat man müssen den Wahlenplan ein bisschen überwinden. Und dann Mitte der 60er Jahre ist man so weit gewesen, dass man denkt, ja, vielleicht ist es doch im Interesse, jetzt machen wir ein Probeabo. Man ist quasi beigetreten, probehalber, und dann hat man gesehen, dass die Welt nicht untergeht, und dann ist man drin gewesen.
Wir müssen ja irgendeinmal jetzt zu dem Rahmenabkommen ja oder nein sagen. Wir können nicht ja, aber sagen oder nein, vielleicht. Sondern wir müssen uns entscheiden. Jetzt hatte ich am Mikrofon Frau Professorin Epinay. Sie ist von der Uni Fribourg und ihre Schlussfolgerungen sind, der Föderalismus ist nicht wirklich gefragt in dieser Frage, sondern dass die Kantone müssen nicht die Mehrheit noch bringen. Das heisst, es gilt nur mehr von der Schweizer Bevölkerung. Umgekehrt haben wir den Professor Reichli, der sagt, mal, das Ständemehr ist gefragt, und zwar, es wird die Verfassung geritzt. Und das Interessante ist, beide schlüssig formulieren, also wenn man denen zulässt, muss man sagen, jawohl, du hast eigentlich recht. Und dann, wenn man einem anderen zulässt, sagt er, ja, nein, eigentlich hast ja du recht. Was wir aber auch wissen ist, dass wir eigentlich das Vertragswerk, das x 100 Seiten hat und mit den Zusätzen über 1000 Seiten hat, eigentlich noch nicht gelesen haben und wahrscheinlich auch nie werden wirklich verstehen. Wenn du jetzt aus historischer Sicht müsstest sagen, genau in dieser Frage, Föderalismus berücksichtigen oder den Föderalismus eher nicht berücksichtigen, Ständemehr ja oder Ständemehr nein, gibst du mir hier eine konkrete Antwort?
Ich werde mich hüten.
Das habe ich befürchtet. Ich habe es befürchtet. Ich bitte dich aber jetzt gleich vielleicht, weißt du, die anderen sind ja auch knallhart, oder?
Ja, ja.
Die sagen das. Aber jetzt aus historischer Sicht, wie siehst du das?
Also jetzt politisch mal betrachtet. Also ich staune immer, wie wir in dem Land eine sehr raffinierte, quasi juristische Exegese immer machen für Fragen, die eigentlich rein politisch sind. Also es ist grundsätzlich für mich eine politische Frage. Rechtlich kann man das Problem so oder so durchkonjugieren. Es stellt sich natürlich die Frage von den Konsequenzen. Also hätten wir jetzt eine Situation, wo 80% von einer, sagen wir, wirtschaftsorientierten Schweiz würde Ja zu dem sagen, und dann haben wir eine krasse Mehrheit von den Kantonen, die Nein sagen, dann haben wir aber auch einen politischen Salat. Also sagen wir, mit dem EWR 1992 ist es so, sagen wir, demokratietheoretisch eine gute Lösung gewesen, weil es hat sowohl eine Mehrheit gehabt, also auf sehr
eine knappe Mehrheit, genau.
Aber sie war da gewesen, und dann hat es eine deutliche Mehrheit von den Kantonen. Aber es ist eine reine politische Frage.
Aber dort jetzt haben wir dürfen abstimmen und ja, die Frage von der Mehrheit der Kantone hat sich gestellt. Die ja, würde sich jetzt nach dem Bundesrat gar nicht stellen.
Ja, aber gell, jetzt aus historischer Sicht. Oder wir haben immer den Eindruck, 1848, und dann ist quasi vom Himmel der Bundesstaat abgekommen und hat alles funktioniert. Das ist natürlich nicht so. Die Volksrechte werden 1874 und in der Verfassungsrevision mal markant verändert. Und dann in dem Zusammenhang ist es noch vielleicht wichtig, sich daran zu erinnern, dass bis zum Ersten Weltkrieg ist die Kompetenz für die Führung der Außenpolitik rein beim Bundesrat war und es hat keine Mitwirkungsrechte gehabt. Also das Staatsvertragsreferendum kommt wegen dem Gotthard-Vertrag. Das Volk war unglücklich über die Rechte, die die europäischen Mächte, die den Gotthard, also den ersten Gotthard-Tunnel quasi finanziert haben. Und da entwickelt sich auch dann die direktdemokratische Einflussnahme in der Außenpolitik, wo mit der Abstimmung zum Beitritt zum Völkerbund 1920 zum ersten Mal zu tragen kommt. Jetzt ist für mich sehr interessant gesehen, die ganze juristische Debatte, und das Problem liegt eigentlich woanders. Und das ist quasi die historische Entwicklung von der Sache. Das heißt, wir treffen eine Entscheidung heute, und dann gibt es, also die Welt verändert sich täglich und auch die Verträge haben immer drin ein dynamisches Element. Und über diese dynamische Entwicklung, da kann man keine juristische, quasi statische Analyse machen, sondern, und das zeigt auch, wie die Frage selber eine eminent politische.
Darf ich gleich nochmal auf den Föderalismus eingehen? Also man scheint ja irgendwie Angst haben vor dieser Abstimmung. Wenn das im Prinzip ein Vertrag wäre, wo drin steht, jeder Schweizer bekommt 10 Franken auszahlt, dann würde das ja wahrscheinlich problemlos auch über das Ständemeer übergehen. Jetzt scheint da ein Vertrag zu sein, der sehr kompliziert ist, der halt trotzdem gewisse Fragen stellt. Sind das Gerichte? Sind das Volksabstimmungen, die könnten allenfalls sogar korrigiert werden? Wie sieht das aus mit dem Schiedsgericht? Wie ist das Weisungsrecht vom EuGH, also vom Europäischen Gerichtshof? Also all die Fragen stellen sich dermaßen intensiv, dass man eine mega Angst hat, dass die kleineren Kantone würden eher Nein sagen und die Städte eher würden Ja sagen. Wenn man das weglässt, also wenn man das föderalistische Prinzip weglässt und sagt, wir wollen einfach wissen, was denkt die Mehrheit der Schweiz, dann ist ja Zürich, Basel, Genf, Lausanne, wer auch immer, einfach die grossen Städte, Bern selbstverständlich auch noch, die werden eigentlich bestimmen und die anderen haben nichts zu melden. Jetzt aus historischer Sicht, wenn das durchgeführt wird, führt das nicht zu einer existenzielle Krise mit den kleineren Kantonen, die sagen, jetzt haben wir, ich habe die Schnauze voll, oder? Wir werden einfach immer permanent übergangen und jetzt gehen wir zurück eben auf 1848 oder 1878 Bundesverfassungsrevisionen, föderalistisches Gedankengut, Ständerat, Nationalrat und so weiter und so fort. Ist die Gefahr nicht riesengroß, wenn man das jetzt einfach durchstiert und die kleineren Kantone einfach aussen weglässt?
Also ich könnte ganz umgekehrt formulieren, jetzt abgesehen vom Resultat, ob man dafür oder dagegen ist, oder was würde passieren, wenn das Gegenteil eintritt, nämlich dass es eine massive Mehrheit hätte im Volk und dann eine Sperrminorität in den Kantonen. Und also, ehrlicherweise muss ich sagen, jetzt abgesehen von der Position, ob das eine Taktik ist, damit es einfacher ist, dass man es durchbringt oder nicht. Und das ist eine politische, taktische Frage. Aber für mich, staatsrechtlich gesehen, ich finde den Entscheid vom Bundesrat eigentlich klug, weil das ist die Lösung, wo in meinen Augen als Minimum an Clash könnte produzieren.
Darf ich da schnell vielleicht etwas mit Zahlen sagen? Man weiss, dass etwa 55% müssten Nein sagen, damit die Mehrheit der Kantone auch Nein sagen würde. Das war bei mir wäre jetzt nicht ganz der Fall gewesen. Dort haben wir nur 50,5% gehabt und die Mehrheit der Kantone. Aber so im Durchschnitt, wenn wir schauen bei den Politologen, was die sagen, sagen sie, es braucht etwa 55% Nein. Dann haben wir eine Mehrheit der Kantone. Wenn das nicht der Fall ist und das in ein Ja überschwappt, dann ist die Gefahr, dass die Mehrheit der Kantone Nein sagt, relativ klein. Und trotzdem hält man das jetzt den kleineren Kantonen um die Ohren und macht es eigentlich jetzt schon verrückt. Also 2025 machen wir die total verrückt und 2028 werden wir dann darüber abstimmen. Also das gibt 3 Jahre rote Köpfe und dicke Hälse. Und das ist doch einfach nicht klug.
Ich komme vom grössten Kanton, aber jetzt in dieser Frage sind wir ein kleiner Kanton, weil wir relativ bevölkerungsarm sind. Aber ja, ich würde aus der Distanz einen Unterschied machen oder zwischen quasi das, was der Output ist von etwas und dann der Grad an Legitimation. Ich probiere es durchzukonjugieren mit dem Frauenstimmrecht. Wenn man 1900 gegen das Frauenstimmrecht war, wie okay war, es haben dafür die ersten angefangen, überhaupt sich die Frage zu stellen. Nach dem Ersten Weltkrieg haben die ersten Staaten, weil die Frauen sich eingesetzt haben im Krieg, haben das Frauenstimmrecht gekriegt. Also wenn man 1920 gegen das Frauenstimmrecht ist, ist das wie okay, es sind nur die Superprogressiven. 1945 und 1946, zum Beispiel Italien mit der Verfassung, es hat ganz viele Staaten, also praktisch alle, wo die Frauenstimmrecht eingeführt, natürlich auf einen parlamentarischen Beschluss. Das heißt, das ist demokratisch viel weniger legitimiert, es ist viel einfacher, man muss einfach eine Mehrheit im Parlament. Oder? Und dann, wenn man sagt, 1945 ist man gegen das Frauenstimmrecht, dann ist es so ein bisschen schräg, weil man aus der, also vielleicht auf der arabische Peninsel hat man überall in der zivilisierten Welt Frauenstimmrecht. 1960 ist es dann unerklärlich und nach 1968 ist es unmöglich und 1971 passiert es. Und das ist das, was ich probiert habe. Man könnte das Gleiche machen mit durchkonjugieren vom Beitritt der Schweiz in der UNO. Einer der Argumente 45, 46, die UNO ist nicht universell. Und das ist völlig wahr, das ist tatsächlich so. Zum Beispiel Deutschland ist nicht Mitglied, Italien ist nicht Mitglied, wir haben die China-Frage. Aber spätestens als Nixon auf Peking geht in den 70er Jahren, ist außer die Schweiz, Vatikan und die PLO, sind alle drin. Und dann ist das Argument, die UNO ist nicht mehr universell, funktioniert nicht mehr. Das heißt, die probieren wie zeigen, es hat Dinge, die passieren. Und für mich das super Spannende war, 1958 ist der Beginn von der europäischen Integration. 1961 checkt der Bundesrat, hey, hier passiert, also eigentlich hat man das nicht so gern, weil ja, es passieren Dinge und dann tun sie uns unsere direkte Demokratie irgendwie und so. Aber auf der anderen Seite weiß man ganz genau, das ist eine Realität. Wir müssen mit dem können umgehen. Und was macht der Bundesrat? Er kreiert eine Kommission, die heißt Historische Standortbestimmung. Und die Historische Standortbestimmung existiert von 1961 bis 1985. Und die besteht aus den Top-Shot-Historikern aus dem Land. Das sind wirklich die Vordenker. Und die diskutieren die Frage. Wir wissen ja ohne Resultat. Also am Ende kommt ja die EFTA als kleinere Lösung, wo ja apolitisch ist. Also ich würde jetzt aus der Gelassenheit des Historikers, wo ja das Zeug auf eine lange Zeit, auf der Longue Durée sieht, irgendwie, dass es in Europa um uns Zeug passieren, wo auch den Rückkopplung haben mit uns. Das ist allen klar und evident. Das Problem ist, schauen, wie tun wir denn die Beziehung irgendeinisch regeln? Und das ist dann die andere Frage.
Aber die Beziehung ist ja geregelt worden mit bilateralen 2, hat ja man gemacht. Und das sind dann Verträge, wo man, wenn wir sagen, verstanden hat. Dort ist auch nicht irgendwie ein europäischer Gerichtshof plötzlich dahergekommen und gesagt, und er sagt, wie es funktioniert. Also Frau Epine sagt mir, ja okay, wenn wir bei diesen 500 Millionen mitmachen, dann müssen wir halt den Gerichtshof von diesen 500 Millionen akzeptieren. Wir sind 10 Millionen, also wir sind ein Zwergli, was willst du eigentlich? Oder? Jetzt sehe ich das natürlich nicht ganz so. Also das war auch vorher schon so gewesen. Europa hat vorher schon 500 Millionen gehabt und Amerika hat vorher schon 350 Millionen gehabt. Und trotzdem haben wir jetzt in den letzten 200 Jahren in der Schweiz relativ viel Ruhe gehabt. Also wir sind gar nicht so schlecht gefahren mit dem System, wo aktuell gilt. Oder? Und das föderalistische Prinzip ist auch eingehalten worden. Es hat immer wieder Diskussionen gegeben zwischen den Kantonen und dem Bund. Das ist aktuell. Oder? Wer übernimmt was und wer zahlt wie viel? Also man könnte es ja eigentlich schädern. Und trotzdem tut man jetzt, ich sage fast, die Schweiz ein bisschen historisch in Frage stellen.
Ich nehme noch eines der Beispiel mit dem Gatten. Und die Schweiz, wo 1945 aus dem Krieg kommt, ist eine Schweiz, die völlig überzeugt ist. Man hat wegen dem Wahlenplan, es hat ja die Kartoffel vor dem Bundeshaus gesehen. Und deswegen hat diese ländliche Idylle sozusagen unser Denken massiv geprägt. Also auf eine Art Autarkie-Gedanken, wir schaffen es wie allein. Und es ist für die Wirtschaft am Anfang sehr, sehr schwierig gewesen, quasi aus dem Diskurs rauszukommen. Es hat gebraucht 15 Jahre bis so Anfang der 60er Jahre, als plötzlich quasi die Interessen auch von der Pharmaindustrie, auch von der also generell auch von der Metallindustrie, dass sie im Diskurs, was im nationalen Interesse richtig ist, weil am Ende geht es um das. Also man muss einen Entscheid treffen, wo die Leute eindrücken, das ist in unserem Interesse, das ist legitim und ist gut. Es ist nicht eine philosophische Frage, ob man will oder so, sondern ist es in unserem Interesse, ja oder nein. Und mit dieser schwierigen Integration, die dann geklappt hat im GATT, hat man genau sehr schön gesehen, wie der Bundesrat hat müssen, beziehungsweise auch wie die, ja, der Vorort, also die große Macht eigentlich in diesem Land, hat gebraucht, zum überzeugen, das ist im Interesse des Landes. Und Mitte der 60er Jahre ist man dann so weit, und dann klappt es das. Und das bezeichnenderweise gibt es eine sehr schöne Radiorede vom federführenden Bundesrat, wo sagt, ja, ihr müsst uns glauben, es ist schon ein harter Entscheid jetzt für die Landwirtschaft. Aber es hat wahnsinnig viele Vorteile in anderen Bereichen. Und das ist der Punkt, oder so eine komplexe Beziehungsregel ist etwas, wo nicht für alle eins zu eins gleich ist. Also jeder hat ein Partikularinteresse. Und es ist eine Frage, denn, und es ist eine politische Einschätzung, wo liegt dann quasi der Konsens? Das, was ich sagen kann, weil das haben wir jetzt sehr gut aufarbeitet, ist, dass nach dem EWR nein, vor allem also 1992, da schafft der Bundesrat Ogi als Bundespräsident 93, er muss wirklich sehr viel Gutwill schaffen. Und zum Beispiel der Kohl kommt zweimal in der Schweiz. Und der Kohl ist, der Helmut Kohl, also der deutsche Bundeskanzler, ist komplett überzeugt, das ist ein Betriebsunfall. Und bis Ende des Jahrtausends ist dann die Schweiz in der EU. Er ist vollkommen überzeugt gewesen. Und durch die Überzeugung hat er geschafft, überhaupt alle anderen EU-Länder zu überzeugen, ja, das kommt dann schon gut mit den Schweizer, jetzt machen wir gute und günstige und faire bilaterale Verträge. Und die Geschichte von den bilateralen Verträgen, die dann 99 kommt, basiert eigentlich auf dem Missverständnis. Der Bundesrat hat ja die Beitrittsfrage gestellt, nämlich quasi der Wille, dass man Verhandlungen aufnimmt. Und ich glaube, das ist durchaus eine ehrliche Position gewesen. Der Punkt war, dass dann die bilateralen Verträge so gut waren, dass man heute in der Schweiz vermutlich nicht mehr eine Mehrheit findet, um eine andere Lösung zu machen. Aber das Problem ist, dass unsere Gegenüber, nämlich die EU, das auch weiß und jetzt eine ganz andere Strategie fährt. Und das ist diese Strategie der Nadelstiche. Oder? Und dann stellt sich die Frage, wo ist die Schmerzgrenze und auch für wen? Ist wann welche Schmerzen?
Aber diese Nadelstiche, die sind ja alle ganz schlecht rausgekommen. Also ich nehme jetzt zum Beispiel mal die Börsenäquivalenz. Ist schlecht rausgekommen, indem plötzlich Zix mehr Umsatz gemacht hat als vorher. Und mittlerweile ist ja das wieder aufgehoben. Die EU tut jetzt auch wieder Schweizer Aktien verschütten und umgekehrt, die Schweizer dürfen auch wieder, weil sie gemerkt haben, es geht nicht anders. Nachher nehmen wir zum Beispiel Stromsituation. Oder? Die Schweiz ist mit ihren Seen und ihren Pumpwerken wahnsinnig wichtig, dass wenn im Sommer die Photovoltaik funktioniert wie blöd, hat jetzt viel Strom und dann können die Schweizer und helfen. Also auch dort ist es oberdumm. Nachher hat die ETH glaub, noch nie so viele Professoren aus der EU aufgenommen, wie während dieser Zeit, wo wir von den Universitäten abgetrennt wurden. Die ETH pendelt so zwischen Platz 9 und Platz 11 von den weltweiten Universitäten. Die beste deutsche Universität kommt irgendwie eins auf Platz 43. Also einfach, ich frage mich, welche Nadelstiche, das ist höchstens Akupunktur für uns im positiven Sinn. Wir werden sogar noch gesünder dabei, oder?
Ja gut, ich bin ein Verfechter von der traditionellen Medizin, aber also ich bin ja gesund, Gott sei Dank. Aber es kommt mir gleich vor wie beim Trump und die Zölle. Und der Punkt ist, wo sind die Kollateralschäden? Und deswegen habe ich auch vorher schon deutlich gesagt, ich habe eigentlich keine Position auf heutige politische Fragen, weil ich in 30 Jahren das kritisieren wollte. Ich sehe nur die Logik von den 90er Jahren, wo wir aufarbeiten. Und dort sehe ich deutlich, dass der Beitrittsgesuch von dem Bundesrat vor der Abstimmung hat eingereicht, vor der ewigen Abstimmung, was eigentlich ehrlich ist, Porfinier. Man hat gesagt, das ist die Absicht des Bundesrats, das ist ja Katastrophe aus der Sicht von den Befürwortern vom EWR, weil dann die Mehrheiten sind nicht entstanden. Aber der Beitrittssucht wird taktisch zu einer einer Joker, zu einer Trumpf in den Verhandlungen zu den Bilateralen. Ich bin ziemlich überzeugt, dass die Grundsatzopposition von den europäischen Südländern, vor allem Spanien und Italien, es ist damals noch gegangen, also es ist noch die Gastarbeiterfrage, also es ist um die Frage gegangen. Und die Länder hätten auch Opposition gemacht. Von dem her, ich probiere nur zu zeigen, wie komplex das Ganze ist und wie sich das auch entwickelt. Grundsätzlich für ein Land wie die Schweiz, und die Schweiz hat grosse Verdienste im 19. Jahrhundert für die Kodifizierung vom Völkerrecht. Oder? Wenn man nicht Atommacht ist und eine riesige Armee hat, dann hat man immer ein Interesse, dass es völkerrechtlich stabile Verhältnisse herrschen. Weil das ist für ein Land, das die militärische Macht nicht hat, ja, das einzige, was gewisse Sicherheit gibt. Oder? Das ist das Element, das ich probiere zu zeigen. Oder die Schweiz hat permanent Vorteile gehabt, wenn die internationalen Beziehungen stabil, ruhig sind und basieren auf das Recht.
Bei mir am Mikrofon ist Sascha Zala, Professor an der Universität Bern und er ist Direktor vom TODIS. Das klingt jetzt so lustig fast ein bisschen. TODIS, kannst du uns ein bisschen mehr sagen dazu?
Also eigentlich hat die Marke geheißen DDS, Document Diplomatique Suisse, diplomatische Dokumente der Schweiz, Document Diplomatique Suisse, Diplomatic Documents of Switzerland. Und als ich dann Direktor geworden habe, habe ich gesagt, das ist zwar nett, aber das kann man nicht kommunizieren. Und dann haben wir den Akronym, den DODIS, das ist auch unsere Website, dodis.ch, wo heißt Document Diplomatique Suisse. Und dann habe ich irgendwie muss lachen, weil ich sehe von mir hier dein Logo mit dem Piraten und Schwarz. Und das habe ich etwa die gleiche Idee gehabt und habe mir eine Tasche gemacht, wo schwarz ist und einfach drauf steht Todes. Und dann hat meine Forschungsgruppe mich ein bisschen entgeistert angeschaut, ja, das begriff niemand. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist eine Marke, Todes wie Chanel. Und das habe ich vor Augen gehabt und das funktioniert. Oder?
Also die Forschungsstelle Diplomatische Dokumente Schweiz macht jetzt dann auch noch Parfum.
Ja, nicht gerade. Aber der Name ist in mehrfacher Hinsicht irritierend. Erstens, weil viele Leute den Eindruck haben, entweder ich sei ein Diplomat, diplomatische Dokumente der Schweiz, das ist ja ein Diplomat, was völlig falsch ist. Also, wir sind ein Institut der Akademie der Wissenschaft, das ist freie Forschung. Und der Beweis, dass wir freie Forschung sind, kommt von der Tatsache, dass wir schlecht zahlt sind. Oder das ist quota erat demonstrandum, das ist der mathematische Beweis. Der zweite irritierende Punkt ist, dass viele Leute denken, dass wir ein Archiv sind und dass ich sozusagen als der oberste Archivar entscheide, was archiviert. Das könnte nicht Fälscher sein. Todes ist eine Forschungsgruppe von 10 Historikerinnen und Historikern. Wir forschen im Bundesarchiv, aber sind wir nicht Teil vom Bundesarchiv. Wir sind der grösste Kunde vom Bundesarchiv.
Kommt denn auch etwas Gescheites raus bei euch zwischendurch?
Ja, ziemlich viel. Wir machen sozusagen Grundlagenforschung in Geschichte. Ich sage, die Physiker tun im CERN in Genf Neutrinos herumsausen. Das ist Grundlagenforschung und wir machen Grundlagenforschung in Geschichte. Das heißt, all das, was ich vorher erzählt habe, zum Beispiel von den Strategien in den 90er Jahren in Bezug auf was der Bundestag gemacht hat und so, das kommt eben durch die Tatsache, dass wir die Akten untersuchen. Und
dürft ihr die auch erst 30 Jahre nachher untersuchen?
Ja, natürlich.
Oder habt ihr Zugriff früher?
Nein.
Auch nicht?
Allora, das ist nicht korrekt. Es ist so, dass das Gesetz, das ist das Bundesgesetz über die Archivierung, die sind ja 30 Jahre vor. Und dann kann man für Forschungszwecke kann man ein Einsichtgesuch einreichen.
Und die haben kein permanentes Einsichtgesuch?
Nein, das ist das Problem, dass wir unglaublich viele Gesuche stellen, was unglaublich viel Arbeit verursacht, was unter uns ehrlicherweise nicht ganz nötig wäre, weil wir verpflichten uns, die Dokumente erst nach Ablauf der Schutzfrist nach 30 Jahren und Klammer auf und zu, es ist der vollbrachte 30. Jahr, also es ist der 1. Januar vom 31. Jahr, also wir forschen im 30. Jahr mit einer Vielzahl von Gesuchen für Züge, die dann am 1. Januar frei zugänglich
sind. Also ich habe dich gefragt, kommt auch etwas Gescheites raus dabei? Das heisst du, jawohl, also ganz dezidiert, jawohl. Und jetzt, wenn ich dich aber frage, wie sieht das jetzt aus mit den Rechten im EU-Bereich? Kannst du da historisch etwas ableiten? Kann man etwas lernen aus der Geschichte? Dann sagst du ja, aber auch nein und nein, aber auch ja. Also, die sind schon verflixt, oder? Das ist unglaublich, oder? Euch kann man einfach nicht packen. Und trotzdem sagen, jawohl, da kommt etwas Gescheites raus dabei.
Nein, ich habe gesagt, weise für immer. Du selber kommst zu mir und die Frage stellst. Ich weiß es schon, aber jetzt abgesehen von der quasi Gretchenfrage der schweizerischen Außenpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg, nämlich unser Verhältnis zu Europa, es hat den sind Tausende von anderen Themen, wo wir aufarbeiten. Also das ist einfach ein bisschen, für mich auch ein bisschen frustrierend, dass die Forschungsgruppe wirklich auf 360 Grad erforscht und dann kommen die Journalistinnen und Journalisten Anfang Jahr, die picken eine Bundesratssitzung und machen so ein Skandalchen. Aber was wir machen, ist wirklich stabil. Und wir können, nebst alle Länder auf der Welt, wo wir systematisch erforschen, wir erforschen eine Vielzahl von Themen, also wirklich, also wo auch solche Fragen kommen, aber Fragen der Neutralität, aber auch zum Beispiel Frage von der Sicherheit von Botschaften. Es hat tatsächlich auch in den 70er Jahren beginnt, auch mit Entführungen, haben wir vorher geredet. Es passiert auch mit Schweizerischen.
Aber es ist ja immer schon ein Meter Staub getroffen, oder? Das ist ja 30 Jahre alt, ist das Zeugs.
Ja.
Und dann muss ich jetzt erst mal den Föhn vornehmen, den Staub wegpusten,
ja,
oder?
Ja, aber du hast mich auch gefragt vorher, wie kommt es mit den Volksrechten? Und dann kommen die und sagen, ja, eigentlich ist es 1848 nicht so und dann hat es die Entwicklung gehabt. Oder? Wir Das ist das, was Geschichte als Wissenschaft so stark macht, ist, dass wir denken in dynamischen Dimensionen. Also es ist nie statisch, oder? Das Recht hat durch, also die Juristen sind auch gescheit, das ist nicht das Problem, aber das Recht hat wie immer ein statisches Moment, also es gilt sozusagen. Wenn wir denken in dynamischen Elementen, und jetzt sage ich etwas ein bisschen Abstraktes, aber wir können nicht nur die Geschichte von der Vergangenheit aufarbeiten, sondern wir können auch die Geschichte von den Historikern, die vor uns die Geschichte aufarbeitet haben. Also wir können wie eine Art, ist ja wie eine zweite Ableitung, sozusagen, wir können quasi reflektieren auch, wie gewisse Erkenntnisse sind entstanden und ob sie falsch sind. Also in 30 Jahren könnten Historikerinnen und Historiker unser Interview los und sagen, schau die Zahlen, der hat das und das gemacht und hat so gedacht, heute wissen wir und so und so. Also das ist, was ich vorher gemeint habe mit «Weise für immer».
Man versucht ja immer ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Es gibt an der Börse gibt's die berühmte Elliott-Theorie. Und die Elliott-Theorie sagt, es ist immer etwas in einem fünfwelligen Theorie. Also man hat am Anfang die Leute, die sofort erkennen, dann ist die erste Euphorie weg und dann kommt der ganz grosse Teil, wo eigentlich alle sagen, es muss so sein. Dann kommt wieder eine Beruhigung und dann kommen noch die allerletzten, die dann auch noch mitmachen. Es ist die fünf, also A, B, C, D und so weiter und so fort. Fünfmal kann man das auch in der Historie, in der Geschichte sagen. Es gibt eigentlich die, die anfangen und dann lässt eigentlich niemand zu. Das ist eine kleine Gruppe unter sich. Und nachher geht das ein bisschen vergessen. Und dann kommen sie recht über. Und dann kommt der ganz grosse Schub. Und dann passiert tatsächlich etwas.
Ja, jetzt müssen wir schauen, ob die Frage quasi Wissenschaft innerwissenschaftlich gestellt ist oder quasi generell. Es hat tatsächlich so in den 1960er Jahren die Strukturalisten und das auch inspiriert aus einer marxistischen, also jetzt im wissenschaftlichen Sinn Analyse, dass sich quasi seit wie Grundregeln und dass sich dann quasi, ja, jetzt sage ich es ein bisschen falsch, aber dass die Geschichte wiederholt nach diesen Grundthesen, oder? Aber ich glaube, dass echt für jede Historiker und Historiker ist jeder Fall einmalig. Und die Energie, die wir investieren, auch etwas zu begreifen, ist ja gewaltig. Also nehmen wir zum Beispiel 1960 tut das Bundesparlament beschließen, die Mirage zu kaufen. Die Mirage ist eine sehr spannende Entscheidung. Eigentlich, also man kauft ein französisches Flugzeug aus neutralitätspolitischen Gründen, aber eigentlich hätte man die amerikanische Avionik haben und dann tut man es machen. Und dann am Ende 1964 hast du den Mirage-Skandal, weil die haben dreimal mehr gekostet. Und genau die, und Klammer auf und zu, 1960, der bayerische Außenminister, der schreibt am schweizerischen Botschafter in Paris und sagt, gell, wir kaufen jetzt die französische Flugzeug. Jetzt gehst du im Außenministerium und sagst alles, was uns nervt. Erstens, dass die Werbung machen auf Schweizer Territorium für die Légion Française, dass sie zu viel Zoll machen auf Schweizer Käse und so. Es gibt eine ganze Liste von Gravamina, die nichts zu tun hat mit dem Entscheid. Oder? Und das finde ich jetzt auch sehr spannend. Schauen, die Essenz der Diplomatie, wie das funktioniert. Aber eben so etwas verstehen, wie das entsteht, nicht am Ende, zum Beispiel, weil die Schweiz hat bis 1969 eigentlich an die Atomlösung, also das heißt an der Atombewaffnung der Schweiz festgehalten und die Mirage hätte funktioniert auch als Bomber, oder? Und am Ende kommt dieses helvetische Schlamassel raus und es gibt die erste Puck sozusagen. Und das muss man schon wirklich rekonstruieren, um es zu verstehen. Und das können die Zeitgenossen häufig nicht, denken wir jetzt auch an Bankenskandal und so, weil sie ja nicht die inneren Dokumente haben.
Hat man dich nicht gefragt für einen F-35, für einen neuen Flüger? Und dann hast du gesagt, ja, ich kann nicht sagen, was in Zukunft ist, aber schauen wir doch mal den Mirage-Skandal an. Also es ist viel teurer gekommen, als der gemeint hat. Vermutlich kommt das mit dem F-35 gleich raus. Wir kaufen ja auch israelische Drohnen, 6 Stück, die mehrere 100 Millionen kosten. Und vermutlich werden wir sie gar nicht richtig in die Luft bringen. Also vielleicht könnte man wirklich aus der Historie ein bisschen lernen.
Ja, ich meine, ein gewisser historischer, also helvetischen Perfektionismus ist nicht von der Hand zu weisen, in vielerlei Hinsicht.
Sascha, noch ganz eine andere Frage. Du hast erwähnt, dass der Gotthard ist eigentlich sehr wichtig war für die Geschichte der Schweiz. Also die Nord-Süd-Beziehung hat die anderen gebraucht, das war wichtig. Und damit hat die Schweiz eigentlich ein Ass im Ärmel gehabt. Jetzt sagt man uns, wenn wir uns nicht militärisch aufrüsten und so weiter, dann haben wir gleich den Russ im eigenen Haus. Und es ist damals tatsächlich, 1799, ist ein Russ über den Gotthard übergekommen, glaube ich. Und der Suvarov, genau. Und hat Krieg gegen die Franzosen geführt auf schweizerischem Territorium. Also so abwegig ist ja das gar nicht.
Ja, und jetzt, wenn du mich schon provozierst, ich selber habe ja in meiner heroischen Jugend auf dem Gotthard Gewehr bei Fuß gestanden. Ich habe insgesamt fast 3 Jahre von meinem Leben im Militär verbracht. Und gestern habe ich in der Zeitung gesehen, dass ein Bild vom Bunker, wo jetzt das Museum ist, wo ich Dienst drin geleistet habe. Das ist insofern auch lustig. Es ist tatsächlich so, dass wir ein bisschen vergessen haben über die reale Situation der Schweiz als Staat in den internationalen Beziehungen. Und nach Marignano bis eigentlich 1815, also durch die Napoleonischen Kriege, ist eigentlich die Schweiz ein Vasallenstaat von Frankreich. Also es ist einmal ein Staat unter französischen weitgehende Kontrolle. Und das funktioniert für die Kantone, oder? Weil es gibt ja in dem Sinne keinen wirklichen Zentralbund. Das ist eine lose Holding sozusagen, aber sehr schwach von den Kantonen, die das zusammenhält. Und eigentlich ermöglicht das einen Söldnerverkauf auf alle Seiten. Oder? Das ist quasi die Essenz der Neutralität. Das ist ein Staat, der von Frankreich primär getragen wird. Es gibt diesen ewigen Frieden. Und durch die Neutralität kann man einfach Söldner überall schicken und dann je nach Kanton, zum Beispiel für Bern ist es sehr wichtig und ist auch lukrativ. Und das ändert dramatisch oder ändert sich grundsätzlich 1815, wo mit dem Wiener Kongress, jetzt kann man streiten und ich finde es ja dann interessant, auf Detail kommen eben, ob die Schweiz hat wollen oder ob sie neutralisiert ist worden von den Mächten. Aber was für mich sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist, dass bis zum Ersten Weltkrieg der Sinn von der Schweizer Zeitgenossenschaft, aber dann auch vom Bundesstaat, vor allem ab 1848, ist die Unabhängigkeit und die Souveränität. Und dass die Neutralität nur wirklich ein Instrument ist, um die können sichern. Und das ist ein billiger Trick sozusagen, also billig im Sinne von, es kostet wenig. Wenn die Großmächte sich gegenseitig im Schach halten, dann tragen sie selber die Kosten und die Souveränität ist gewährt. Weil keine von denen Großmächte wird können die Schweiz oder die Unabhängigkeit oder die Souveränität tangieren.
Sascha Zahler, ich habe noch eine letzte Frage und du hast nur ganz kurz Zeit zu antworten. 1857 ist die Schweizerische Kreditanstalt gegründet worden vom Escher. Der Escher wollte den Gotthard-Durchstoss machen und hat Geld gebraucht und hat Schwierigkeiten gehabt und dann hat er die Bank gegründet und hat so mitgeholfen, das zu finanzieren. Hat man das eigentlich können erwarten, dass die Credit Suisse irgendeine Bach abgeht? Also wirklich nur ganz, ganz kurz aus historischer Sicht, hat die Credit Suisse wie irgendwie ihren Nerv verloren, den der Escher mal reingebracht hat?
Ja, in aller Tragik von dem, was eine staatstragende Person wie der Escher, wo alle Charakteristika der Schweiz zeigt hat und verkörpert hat in all seine unterschiedlichen Milizrollen, muss ich sagen, aus historischer Sicht muss man schon immer bereit sein, alles zu erwarten.
Also, wir sind bereit, alles zu erwarten?
Also alles erwarten, dass es im Rahmen des Möglichen ist, dass so etwas passiert.
Hoffen wir, dass es dabei bleibt, oder? Dass wir kein Revival bekommen von dem Bankrott von der SK oder Credit Suisse, dass wir hier in Ruhe unsere Gelder können horten auf unserer Bank. Herzlichen Dank, Sascha, für deinen Besuch bei Aktiv Radio.
Mille grazie, arrivederci.
Aktivradio Interview.